Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag, zu der ich herzlich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich begrüße in den hinteren Reihen ausnahmsweise an einem Freitag eine Besuchergruppe. Uns lauschen heute die Pressesprecherinnen und Pressesprecher der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder. Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Veranstaltung. Herzlich willkommen. Und wie so oft am Freitag beginnen wir mit den Terminen des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Frau Hoffmann.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite an die Besucher und die Teilnehmer. Und ich beginne mit den Terminen. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Sonntag, den 28. April, den Staatspräsidenten der Demokratischen Republik Kongo, Felix Tshisekedi, gegen 19 Uhr im Bundeskanzleramt empfangen. Nach der Begrüßung sind Gespräche unter anderem im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens geplant. Die Demokratische Republik Kongo ist im vergangenen Jahr als 13. Land dem G20 Compact with Africa beigetreten. Ich kann den vertraulichen Gesprächen natürlich nicht vorgreifen. Es wird bei den Gesprächen aber sicher auch um unsere Wirtschaftsbeziehungen gehen und darum, wie die Demokratische Republik Kongo grundsätzlich stärker von privaten Investitionen profitieren kann. Ebenso wird der Konflikt in Ostkongo auf der Tagesordnung stehen. Dies ist ein langjähriger Konflikt, bei dem Ruanda die Lage zuletzt verschärft hat. Die territoriale Integrität Kongos darf nicht weiter verletzt werden. Wir unterstützen hier die Vermittlungsbemühungen Angolas. Am Montag, den 29. April, wird der Bundeskanzler dann um 12 Uhr den Ministerpräsidenten von Montenegro, Milojko Spasic, zu seinem Antrittsbesuch im Kanzleramt empfangen. Dabei sind militärische Ehren vorgesehen. In einem Gespräch werden sich beide über bilaterale Themen, aber auch über internationale und europapolitische Themen, insbesondere die EU-Perspektive Montenegros, austauschen. Im Anschluss ist dann um 13.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Und das wäre es von mir.
Danke. Dann das Auswärtige Amt hat noch eine Reiseankündigung, aber ich würde sagen, wir machen erst die Fragen dazu. Herr Steiner hat Fragen zum Treffen mit dem Präsidenten des Kongo. Und ich sehe Ihr Mikro nicht. Dieses?
Noch eins. Ach, da. Danke. Dieses, genau. Vielen Dank. Frau Hoffmann, habe ich Sie gerade richtig verstanden? Das war eine relativ klare Schuldzuweisung an Ruanda, dass die Konflikte in Ostkongo derzeit so eskalieren.
Ja, wir sind der Meinung, dass die territoriale Integrität Kongos da nicht weiter verletzt werden kann und dass sich die Lage zuletzt verschärft hat durch das ruandische Vorgehen.
Dann Nachfrage an Sie und Herrn Fischer. Welche konkreten Bemühungen unternimmt denn die Bundesrepublik derzeit, um dort auch auf Ruanda einzuwirken?
Also ich kann hier nur noch mal sagen, dass wir eben die Vermittlungsbemühungen Angolas unterstützen und dass das natürlich auch Thema des Gesprächs zwischen dem Präsidenten und dem Bundeskanzler sein wird.
Weitere Ergänzung von Herrn Fischer? Ich kann hinzufügen, dass wir natürlich alle die laufenden Bemühungen um Frieden und Stabilität in der Region der Großen Seen unterstützen und uns dabei natürlich auch für die Konfliktbewältigung in der Demokratischen Republik Kongo einsetzen. Und dafür stehen wir auch in Gesprächen unter anderem mit Ruanda. Und das, Sie wissen ja, die Außenministerin war zuletzt kurz vor Weihnachten in Ruanda. Und da ist es neben anderen Dingen der Eröffnung einer Impfstofffabrik natürlich auch um die Situation in Ostkongo gegangen.
Ich kann vielleicht noch ergänzen, was die Entwicklungszusammenarbeit angeht. Wir haben 2023 in Ostkongo zusätzlich zu unserer Entwicklungszusammenarbeit von über 200 Millionen Euro auch 47 Millionen Euro humanitäre Hilfe geleistet. 2024 wird das trotz sinkender Mittel eine humanitäre Priorität für uns bleiben.
Herr Jung?
Können Sie sagen, welche Rolle die Bodenschätze des Kongos für die Bundesregierung spielen?
Dazu kann ich jetzt direkt hier nichts sagen. Natürlich haben wir ja gesagt, wirtschaftliche Beziehungen werden auch Thema der Gespräche sein. Und das ist ja ganz normal.
Und damit vielleicht, um das klarzustellen, es geht hier um die Beilegung eines Konfliktes, nicht um Bodenschätze.
Ja gut, aber der Konflikt dreht sich im Osten des Kongos ja auch unter anderem darum, dass die Bodenschätze illegal nach Ruanda fließen und dann auf den Weltmarkt gelangen.
Es gibt verschiedene Komponenten dieses Konflikts, das ist sicher eine, aber für uns steht im Vordergrund sozusagen die Bemühungen, um Frieden in der Region herzustellen und voranzutreiben und gleichzeitig die Menschen, es sind ja irgendwie bis zu 7 Millionen Binnenvertriebene, in dem Konflikt zu unterstützen mit humanitären Maßnahmen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Und dann gibt es in der nächsten Woche noch ein Treffen des Kanzlers mit dem Ministerpräsidenten von Montenegro. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Fischer eine Reiseankündigung.
Ja, ich habe Ihnen in der Tat eine Reiseankündigung der Bundesaußenministerin mitgebracht. Die Außenministerin wird am Montag nach Riad in Saudi-Arabien reisen. Sie wird dort wichtige regionale Partner in der Region zu Gesprächen treffen. Und im Fokus wird natürlich die Lage im Nahen und, wenn Sie so wollen, Mittleren Osten stehen. Unter anderem wird sie dort bilaterale Gespräche führen mit dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate und auch die UN-Koordinatorin der humanitären Hilfe in Gaza, Sigrid Kaag, treffen. Und bei dem Besuch wird es darum gehen, an den vielen verschiedenen Brandherden der Krise in Nahost, an einer Deeskalation und zu Fortschritten hin zu einer friedlichen Zukunft zu arbeiten. Hierbei kommt, das wissen Sie alle, auch den Golfstaaten eine wichtige Rolle zu. Noch immer sind viele Geiseln in der Gefangenschaft der Hamas. Sie müssen nach über 200 Tagen endlich freikommen. Auch die humanitäre Lage in Gaza ist weiterhin katastrophal. Wir arbeiten, wie Sie wissen, auch daran, an Verbesserungen der Bedingungen der Menschen dort. Dafür braucht es auch einen viel besseren Schutz und Zugang für humanitäre Helfer. Und auch eine langfristige Perspektive wird dringend benötigt, damit irgendwann Palästinenserinnen und Palästinenser in Sicherheit und Würde in einem eigenen Staat leben können, Seite an Seite mit Israelis. Wie es bei all diesen Themen zu Fortschritten kommen kann, das wird sozusagen das Thema der Gespräche der Ministerin sein und im Mittelpunkt der Reise stehen. Danke.
Dazu eine Frage von Herrn Steiner und dann auch von Herrn Lee.
Herr Fischer, vielleicht erläutern Sie mal kurz, welche Rolle denn die Herangehensweise der feministischen Außenpolitik an der Stelle in Riad spielen kann.
Naja, feministische Außenpolitik heißt ja zunächst mal, dass wir alle Blickwinkel in Betracht ziehen und insbesondere die von marginalisierten Gruppen wie Frauen und beispielsweise Kindern. Und das ist ja etwas, worum es uns bei diesem Konflikt in Gaza geht, dass wir die Lage der Menschen, die unter diesem Konflikt leiden, dass wir dazu beitragen, diese Lage zu verbessern.
Herr Jung?
Sie hatten jetzt gesagt, dass Frau Baerbock in Riad die Vertreterin der Arabischen Emirate trifft und UN-Vertreter. Wird sie dann auch auf Vertreter des saudischen Regimes treffen? Und wenn ja, wer?
Ich gehe davon aus, dass sie auch saudische Gesprächspartner haben wird. Aber wir sind noch dabei, das Programm festzuzurren. An dem Tag werden mehrere Außenministerinnen und Außenminister in der Region sein. Und ich gehe davon aus, dass sich ein bunter Strauß an Gesprächen daraus entwickelt.
Und Kollege hat es ja gerade schon angesprochen, wird denn die Ministerin die frauenverachtende Politik des saudischen Regimes öffentlich ansprechen?
In all unseren Gesprächen sprechen wir
selbstverständlich
Menschenrechtsfragen an. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen öffentlichen Auftritt dort gibt. Es sind intensive Gespräche über die Lösung im Nahen Osten. Aber im Übrigen hat die Ministerin diese Themen ja auch immer wieder öffentlich angesprochen.
Weitere Fragen, Herr Tufik Nia?
Herr Fischer, die arabischen Staaten haben diesen Krieg immer scharf kritisiert. Wird das Thema israelische Kriegsverbrechen auch bei dieser Konferenz thematisiert werden?
Wie gesagt, es wird darum gehen, wie wir diesen Konflikt dahin führen können, dass es zunächst einmal zu einem humanitären Waffenstillstand kommt. Wir werden sicherlich auch in den Blick nehmen Fragen wie den Geiselaustausch. Sie wissen ja, Katar spielt da eine wichtige Rolle. Also all das sind Dinge, die dort besprochen werden. Und vor allen Dingen wird es natürlich auch darum gehen, nochmal den Blick in die Zukunft zu richten, weil neben dem Konflikt aktuell müssen wir auch einen Weg nach vorne finden, wenn es einmal zu einem Waffenstillstand kommt, nämlich eine Perspektive für eine Zwei-Staaten-Lösung. vorskizzieren und dann daran weiterarbeiten. Und das ist auch Thema der Reise.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Ein paar hatte ich schon vorab notiert und eine Kollegin ist Frau Pfeffer mit einer Frage.
Ja, vielen Dank. Einmal eine Frage an Herrn Wagner und gerne auch an das BMUV zu der Berichterstattung rund um die Atomkraftwerke. Können Sie noch einmal erläutern, ob sich dadurch in der Rückschau etwas an der Einordnung verändert? Bitte.
Ja, ich kann da sehr gerne dazu nochmal Stellung nehmen hier in der Regierungspressekonferenz. Der Minister hat sich ja heute auch schon dazu geäußert, auch nach dem Ausschuss. Er hat ja auch im Ausschuss, glaube ich, sehr transparent und nochmal klar gemacht, nochmal eingeordnet, auch die Berichterstattung, um was es da geht und wie das eigentlich mit Entscheidungen zusammenhängt. Ich kann nochmal fürs BMWK sagen, dass diese Darstellung in der Berichterstattung verkürzt ist und ohne entsprechenden Kontext und deshalb auch die daraus gezogenen Schlüsse nicht zutreffend sind. Generell zur Einordnung, zu dem ganzen Verfahren ist vielleicht mal nochmal der Hinweis wichtig, dass 2011 ja schon sozusagen der Atomausstieg beschlossen wurde von der damaligen Bundesregierung und der Atomausstieg war für das Ende des Jahres 2022 vorgesehen. Die Atomkraftwerke wurden in den folgenden Jahren auch planmäßig schrittweise vom Netz genommen und Anfang 2022, und das ist sozusagen auch der Zeitraum, um die sozusagen auch die Berichterstattung dreht, waren dann noch 3 Atomkraftwerke am Netz. Das Ergebnis war am Schluss, um das vielleicht nochmal vorwegzugreifen, dass die Atomkraftwerke ja auch länger gelaufen sind, dann ja bis Mitte April 2023, dass am Schluss es zu einer Verlängerung der Laufzeiten kam. Wir jetzt aus der Atomkraft ausgestiegen sind und auch nach einem Jahr Ende der Atomkraft auch sagen können, dass die Energieversorgung weiter gesichert ist. Die Versorgungssicherheit ist sehr, sehr hoch. Die Strompreise sind seit dem Atomausstieg auch deutlich gesunken und auch die CO2-Emissionen. Das wird nochmal zu der grundsätzlichen Diskussion des Atomausstiegs, die da oft jetzt auch mit reinkommt. Zu der Situation, um die die Berichterstattung sich dreht, der Hinweis, dass am 24. Februar der Angriff Russlands auf die Ukraine begann. Unser Minister, auch unser Haus, sich schon, nachdem das ja auch vorher schon absehbar war, dass da vielleicht Schwierigkeiten kommen könnten, was unsere Energiesicherheit betrifft, Stichwort die ja schon von der Vorgängerregierung verkauften Speicher waren relativ leer, die Gasspeicher waren relativ leer, weil die natürlich strategisch leergezogen wurden, war klar, dass da eventuell Schwierigkeiten auftreten können. Dadurch hat der Minister auch schon kurz vor dem Kriegsbeginn sozusagen auch das Thema eruieren lassen, was gegebenenfalls auch die Kernkraftwerke leisten können mit einer Laufzeitverlängerung. Das wurde dann auch diskutiert mit den Kernkraftbetreibern, es wurde im Haus diskutiert, es wurde mit dem BMU diskutiert, es wurden alle relevanten Informationen zusammengetragen in einer transparenten und offenen Weise, entscheidungsoffenen Weise. Und am Schluss musste eine Entscheidung getroffen werden. In diesen ganzen Entscheidungsprozess fällt auch sozusagen dieser Vermerk, der Berichterstattung ist, dieser Vermerk und dass der dem Minister nicht, das auch nur der Entwurf eines Vermerks, hat ein Referent, hat einen Vermerk geschrieben mit Fragen, die er dort aufgeworfen hat. Und diese Fragen wurden sozusagen auch im weiteren Prozess ja beantwortet. Also das ist nicht sozusagen, dass Informationen vorgehalten wurden, sondern dieser Vermerk stellt ja die Frage und sagt, man muss sozusagen prüfen, ob ein weiterer Streckbetrieb möglich ist, um sozusagen und ob das helfen kann, die Energiesicherheit zu erhöhen für den nächsten Winter. Diese Prüfung fand ja auch statt und am Schluss fand ja auch ein Gespräch statt, nochmal mit den AKW-Betreibern. Das sind ja diejenigen, die die Expertise haben über ihre Möglichkeiten, die AKW noch laufen zu lassen, welche Voraussetzungen sie dort vorliegen. Auch die AKW-Betreiber sind, glaube ich, auch nicht im Verdacht, Kernkraftgegner zu sein oder Atomgegner oder ideologisch getrieben, sondern die haben alle drei gesagt, sie sehen zum damaligen Zeitpunkt, das war der Anfang März 2022. Keine sehen das nicht als sinnvoll und möglich an, den Betrieb so weiterzuführen, dass er dass sozusagen auch noch Strommengen dann im Winter über sozusagen das Ausschussdatum hinaus zur Verfügung stehen. Also diese Frage wurde sozusagen beantwortet. Alle Informationen lagen vor zu der Entscheidungsfindung und wurden auch da zugrunde gelegt. Und entscheidend war natürlich am Ende die Einschätzung der Atomkraftwerkbetreiber, die das so gesagt haben. Hintergrund war, die sagten, sie haben ihren Betrieb jetzt sozusagen schon auf den Ausstieg vorbereitet, haben keine neuen Kernbrennelemente mehr angeschafft und die liefen sozusagen langsam leer und es wäre sozusagen die Anschaffung von neuen Brennelementen erforderlich gewesen mit einem Vorlauf, das haben die gesagt, von mindestens 1,5 Jahren. Das ist ein sehr langer Prozess, bis neue Brennelemente sind und dann war die klare Aussage von allen drei Atomkraftwerkbetreibern, dass sie in dieser Zeit nicht sehen, dass die Laufzeitverlängerung etwas bewirken kann. Insofern ist die Entscheidung nach den damaligen Grundlagen, nach damaligen Informationen, die Vorlagen getroffen worden und war insoweit auch transparent, auch sowohl das Gespräch mit Atomkraftwerkbetreibern, da gibt es ein Protokoll, das ist sozusagen auf der Website des BMWK veröffentlicht, als auch der Prüfvermerk, der dann gemeinsam mit dem BMUV erstellt wurde zu der Frage, wie ob ein Weiterbetrieb möglich und sinnvoll ist. Das ist also sozusagen transparent auf der Website des BMWK auch abrufbar. Um vielleicht nochmal einzuordnen, wie es dann weiterging. Im Sommer haben sich dann sozusagen ja dann auch die Situation nochmal verändert. Es gab nochmal verschiedene Faktoren, die sich verändert hatten. Das eine war, dass Russland damit begann und am Schluss ja auch endgültig das Gas abdrehte. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an diese Turbine in der Wartung und so weiter, die Kapriolen. Und irgendwann führte es dazu, dass gar kein Atomkraftwerk mehr, kein Gas mehr durch die Pipeline kam. Das hatte sozusagen die Situation im Gasmarkt deutlich verschlechtert. Wir hatten einen sehr trockenen Sommer, einen Dürresommer, Wasserkraftwerke hatten weniger Strom. Wir hatten in Frankreich, gab es Schwierigkeiten mit Atomkraftwerken. Und das war dann noch die neue Information, die vor allem noch dazu kam, die Atomkraftwerkbetreiber sahen sich dann im Sommer zu diesem Zeitpunkt in der Lage, doch längere Betriebszeiten zu ermöglichen. Hintergrund war wohl, dass sozusagen in den ersten Monaten des Jahres sie weniger ihre Brennstoffe verbrauchten, als sie dachten, sodass sozusagen auch tatsächlich die mit den bestehenden Brennstoffen eine längere Laufzeit ermöglichen konnten. Das führte dann dazu, dass die Diskussion in der Bundesregierung begann, wie das umgesetzt wurde. Am Schluss stand der Streckbetrieb bis Mitte April, der dann, wie gesagt, vor gut einem Jahr dann endete. Und das Ergebnis habe ich Ihnen ja auch gesagt. Es wurde zu jeder Zeitpunkt, stand die Versorgungssicherheit im Vordergrund. Zu jedem Zeitpunkt wurde die Versorgungssicherheit gewährleistet und zu jedem Zeitpunkt hat das BMWK die Versorgungssicherheit geprüft und immer die notwendigen Entscheidungen herangezogen. Und nochmal auch ganz klar zu sagen, sozusagen die Frage, ob eine Laufzeitverlängerung sinnvoll ist, wurde vom BMWK selbst angestoßen damals. Ich glaube, dass auch mit dem, was der Minister heute gesagt hat, wir das jetzt auch transparent und nachvollziehbar darlegen können, dass sozusagen alle Entscheidungsgrundlagen da waren und auch transparent dann entschieden wurde.
Das war jetzt sehr umfänglich. Ich möchte das oben ergänzen.
Ja, ich würde gerne noch ergänzen. Einiges muss ich ja dann nicht wiederholen, aber da die Berichterstattung ja auch teilweise ganz gezielte Aspekte des Bundesumweltministeriums betrifft und tatsächlich einer Klarstellung bedürfen, denn aus unserer Sicht war das doch eine deutlich verzerrte Darstellung durch selektive Zitierung von Akten und Korrespondenzen. Sehen Sie es mir nach, wenn das jetzt vielleicht auch eine ausführlichere Klarstellung wird. Der Kollege hat ja schon gesagt, dass wir also aufgrund des Angriffskrieges frühzeitig begonnen hatten mit einer Prüfung. Unsere Aufgabe als Bundesumweltministerium und damit als oberste Atomaufsichtsbehörde Deutschlands war eben die nukleare Sicherheit, soweit es eben die Atomkraftwerke betraf. Und im Rahmen einer eindeutigen Rechtslage, sowohl was Atomausstieg gesetzlich verankert betrifft, als auch Sicherheitsanforderungen, erfolgten unsere Prüfungen selbstverständlich ausschließlich sachorientiert und sehr sorgfältig. Und dabei mussten wir aber natürlich als Atomaufsicht auch maßgeblichen Sicherheitsfragen Rechnung tragen. Also ich meine, genau das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe als Atomaufsicht ist nicht, Atomkraftwerke zu retten, wie ich schon mal gelesen habe, sondern zu gewährleisten, dass die nukleare Sicherheit eingehalten wird und eingehalten ist. Das ist unsere Aufgabe. So, und das ist auch der Rahmen. Und im Rahmen dessen haben wir geprüft, was sind Probleme, was ist möglich? Und der Kollege hat ja schon gesagt, am Ende ist dann durchaus auch ein Streckbetrieb möglich geworden, unter anderem auch, weil eben die Betreiber, die ihn anfangs noch für nicht sinnvoll hielten, zu anderen Ergebnissen, was die Reichweite ihres Brennstoffes betrifft, kamen im Laufe des Jahres. So, und damit aber mal ganz konkret zu einem zitierten Vermerk vom 1. März, da wird ja suggeriert, da hätten Fachkollegen aufgeschrieben, diverse Szenarien, wie man unproblematisch und ohne Bedenken Laufzeiten verlängern könnte. Man kann darüber diskutieren, ob vielleicht der Subtitel unglücklich formuliert wurde, aber es ist schon hilfreich, denke ich, wenn man tatsächlich den Vermerk selber sich mal anguckt und was da tatsächlich drinsteht. Erstens ist da schon in der Einleitung von dem Wort, es wird hier diskutiert, die Rede, und nicht, dass man irgendwelche endgültigen Bewertungen abgibt. Und zweitens, diese Szenarien, verkürzt ist das vielleicht etwas missverständlich, sind nicht alles Laufzeitverlängerungsszenarien, sondern Szenario A war, es bleibt beim Atomausstieg. Und an diesem Punkt gab es keinen Handlungsbedarf aus Sicht der Fachkollegen. Szenario B war ein kurzzeitiger Weiterbetrieb der Kernkraftwerke um wenige Monate. Und so kam es ja dann mit dem Streckbetrieb auch am Ende. Und selbst da hatten die Kollegen nicht gesagt, wie es dargestellt wurde, keine Bedenken, sondern vielmehr, dass dann die Betreiber der deutschen Kernkraftwerke gebeten werden müssten, zu prüfen, inwieweit ein Weiterbetrieb mit vorhandenen Brennelementen unter Einhaltung der notwendigen Sicherheit möglich wäre. So, damit kommen wir zum dritten und letzten Szenario. Der langzeitige Weiterbetrieb, also eine richtige Laufzeitverlängerung. Und entscheidend war ja in der damaligen Diskussion, welchen etwaigen Beitrag könnten Atomkraftwerke eben kurzfristig leisten, also in den folgenden zwei Wintern. So, und schon da haben die Kollegen festgehalten, ob längerfristig ein unterbrechungsfreier Betrieb erfolgen kann, ist nicht zu beantworten. Dafür wäre eine Klärung unter Beteiligung Betreiber, Hersteller und Landesatomaufsichten sowie deren Gutachtern notwendig gewesen. Noch entscheidender ist aber, dass sie von uns ja vielfach kommuniziert den Aspekt mit der fehlenden umfassenden Sicherheitsüberprüfung. Wenn ich es nochmal kurz in Erinnerung rufen darf, zu dem Zeitpunkt Ende 2022 hatten die letzten drei deutschen Atomkraftwerke seit über 13 Jahren keine umfassende periodische Sicherheitsüberprüfung mehr. Eigentlich muss man das alle 10 Jahre machen. Es war aber gesetzlich erlaubt, wenn klar ist, dass man spätestens 3 Jahre nach dem Fälligkeitsdatum das Atomkraftwerk endgültig abschaltet, muss sowas nicht gemacht werden. Da steckt auch drin, dass das nämlich ein sehr aufwendiger, langwieriger, einige Jahre in Anspruch nehmender Prozess ist. So, und jetzt ganz konkret, was da am 1. März von den Kollegen formuliert wurde. Die periodischen Sicherheitsüberprüfungen hätten, ich verkürze es etwas, hätten zum 31.12.2019 vorgelegt werden müssen. Das war nach dem Atomgesetz nicht erforderlich, wenn die Anlage 3 Jahre später abgeschaltet wird. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Bei einem Weiterbetrieb wäre also die letzte Sicherheitsüberprüfung entgegen den gesetzlichen und internationalen Anforderungen 13 Jahre veraltet. Damit endet das. Da steht ja nicht in Folge, aber das ist kein Problem und das ist irgendwie lösbar, sondern da steht eigentlich ein klares K.O.-Kriterium. Und dieser Vermerk stellt eine Zuarbeit dar für den eigentlichen Vermerk vom 3. März. Also es ist auch nicht so, wie vermutlich der Eindruck entstanden ist, da gab es am 1. März den eigentlichen Vermerk, der dann umgeschrieben wurde. Nein, vielmehr war von Anfang an klar, dass die Abteilung und letztlich damit der Abteilungsleiter einen umfassenden Vermerk schreiben wird. Dafür hat er Zuarbeit angefordert. Und was er in seinem Vermerk gemacht hat, ist die Bedeutung dieser Aussage, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe, klarer zum Ausdruck gebracht. So, und jetzt, der Kollege hat es schon angesprochen, ist vielleicht das Entscheidende, nicht nur, dass diese beiden Vermerke inhaltlich auf einer Linie liegen, sondern diesen Punkt, dass man eine umfassende Sicherheitsüberprüfung nicht einfach mal so nebenbei und aus der Hüfte nachholt, haben die Betreiber dann kurz darauf, am 5. März, von sich aus eingebracht in die Diskussion und damit bestätigt. Und aus Ihrer Sicht war es damals so, für eine Laufzeitverlängerung müsste entweder die Prüftiefe reduziert werden, also man prüft nicht so genau, nicht so gründlich, oder man verzichtet anschließend auf gegebenenfalls eigentlich notwendige Nachrüstungen. So, und das war für uns mit der nuklearen Sicherheit nicht vereinbar und auch aus Sicht der Betreiber Anfang März 2022 nicht sinnvoll.
Darf ich einmal dazwischen gehen, weil ich gucke ein bisschen besorgt auf die Uhr. Mir wurde auch noch eine Nachfrage signalisiert, wir haben noch weitere Themen. Können wir es ein bisschen kürzer
halten? Ja, ich brauche nur noch 3 Sätze. So, und um Ihnen zu sagen, dass eben also noch ein Argument zu liefern, warum denn nicht eine Fachmeinung von Fachkollegen dann irgendwie anders dargestellt wurde. Am 9. Februar, also noch vor Ausbruch des Angriffskrieges, aufgrund einzelner politischer Forderungen nach einer Laufzeitverlängerung, hatten die Fachkollegen, dieselben Fachkollegen, schon mal aufgeschrieben, wie es um die Frage eines Weiterbetriebs steht. Und da haben sie klarer formuliert. Da haben sie formuliert, stehen einem Weiterbetrieb rechtliche, technische, wirtschaftliche und organisatorische Gründe entgegen und haben da klar gesagt, auch für den Betrieb eines AKW ist eine gültige periodische Sicherheitsüberprüfung, also muss die vorliegen und haben da auch deutlich formuliert, eine solche ist sehr aufwendig und nimmt erfahrungsgemäß einige Jahre in Anspruch. Danke.
Dann vielen Dank. Und ganz kurze Nachfrage. Es darf ausnahmsweise auch gerne mit Ja, Nein beantwortet werden. Sie sehen also keinen Bedarf, die Kommunikation im Nachhinein auch anzubessern im Haus.
Meinen Sie jetzt intern oder nach außen?
Intern und miteinander.
Also soweit ich weiß, sind wir alle mit uns im Reinen und was jetzt die Kommunikation oder der Eindruck, der entstanden ist, betrifft, uns war es leider nicht möglich, das besser zu vermitteln und Missverständnissen vorzubeugen, weil wir gar nicht angefragt wurden vor dieser Berichterstattung. Und was jetzt vielleicht eine Frage der Transparenz betrifft, wir denken, wir sind sehr transparent vorgegangen und die Akten, die von uns herausgegeben wurden, da handelt es sich mitnichten um Geheimakten, die sind seit 1,5 Jahren herausgegeben. Und alle, die sich dafür auch interessiert hätten, hätten die genauso nach Umweltinformationsrecht bekommen und werden das jetzt auch.
Herr Krämer.
Eine kurze Frage an Frau Hoffmann, weil der Kanzler damals den Ampelstreit ja mit seiner Richtlinienkompetenz das erste Mal aufgelöst hatte. Die Frage, ob er in die Aufklärung einbezogen ist oder ob er beabsichtigt, sich einzuschalten.
Also der Bundeskanzler hat natürlich diese Berichterstattung zur Kenntnis genommen und sowohl der Vizekanzler als auch die Umweltministerin haben sich ja heute Morgen in 2 Ausschüssen dazu erklärt und haben Rede und Antwort gestanden. Auch das haben wir natürlich zur Kenntnis genommen. Die Bundesregierung hat damals gemeinsam entschieden, die Laufzeiten begrenzt zu verlängern und gleichzeitig aber an dem Ausstieg festzuhalten und ihn dann auch zu vollenden. Damals wurden alle Informationen abgewogen und eine Entscheidung dazu getroffen und zu der stehen wir natürlich.
Eine Nachfrage an Herrn Wagner ganz kurz. Habe ich Sie richtig verstanden? Minister Habeck, lagen nach seiner Einschätzung alle relevanten Informationen vor?
Davon gehe ich aus, ja.
Ja.
Okay.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann sind wir bei einem neuen Thema, bei Herrn Steiner.
Ja, ich wollte nur ganz kurz fragen, Solarpaket 1 ist ja jetzt mehr oder weniger beschlossene Sache, wenn die Bundesländer sich nachher auch noch dazu durchringen können. Solarpaket 2, wie schaut dort aus? Wo sind wir dort im aktuellen Stand? Und erwarten Sie da noch umfangreiche Änderungen seitens der Fraktion?
Das ist nach meines Wissens im parlamentarischen Verfahren und dort ist es auch gut. Und dazu würde ich mich jetzt hier von Regierungsseite nicht äußern wollen.
Im Solarpaket 2 sind ja auch einige Regelungen enthalten, die auf EU-Recht zurückgehen. Da gibt es Umsetzungsfristen teilweise. Würde ich gerne wissen, ob Sie glauben, dass Sie die einhalten können. Vielleicht auch an Herrn Wagner dann.
Ich kann, glaube ich, auch nicht so viel hinzufügen. Das ist im parlamentarischen Verfahren und Sie kennen die gute Praxis, dass wir das nicht kommentieren. Und alles Weitere sehen wir dann, wie das weitere Verfahren verläuft.
Kurz nachgefragt dazu, die Umsetzungsfristen sind natürlich nicht Sache des Parlaments, sondern sind Sache der Regierung, die im Zweifel auch entsprechende Strafzahlungen zu leisten hätte. Daher sind Sie zuversichtlich?
Ich gehe davon aus, dass das Parlament wie immer klug berät und dann zu seinen Entscheidungen kommt. Und ich kann jetzt da keine Prognose abgeben, wie lange das dauern wird.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich habe zwischenzeitlich erfahren, dass auch das Familienministerium noch eine Terminankündigung hat. Die könnten wir dann jetzt vielleicht machen. Na, jetzt.
Ja, vielen Dank. Richtig. Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus reist am Wochenende nach Polen. Ab Sonntag nimmt sie dort Termine wahr, bis einschließlich Dienstag, den 30. April. Im Fokus der Reise stehen Themen der Gesellschaftspolitik, der Erinnerungskultur und die Freiwilligenarbeit. Ministerin Paus trifft in Warschau die polnische Ministerin für Gleichheit, Frau Katarina Kotula, die polnische Bildungsministerin Barbara Nowaczak sowie die polnische Ministerin für Familie, Arbeit und Sozialpolitik, Frau Agnieszka Dziemianowicz-Bak. In den bilateralen Gesprächen wird es um Kooperation in der Jugendarbeit gehen, um Gewaltschutz, um reproduktive Rechte, die Stärkung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und die Verbesserung von Familienleistungen. Presseöffentliche Programmpunkte der Reise sind folgende. Am Sonntag ist ein Besuch des Stammlagers Auschwitz und der Besuch der internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz vorgesehen. Dort gibt es einen Austausch mit jugendlichen Freiwilligen. Am Montag wird es Gespräche mit Vertreterinnen der Zivilgesellschaft zu den Themen reproduktive Rechte und Gewaltschutz auf Einladung des Botschafters Herrn Elbling in der Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau geben. Am Montag gibt es einen Besuch des Museums des Warschauer Aufstandes und die Ministerin wird an einem Besuch des ukrainischen Hauses in Warschau teilnehmen. Am Dienstag wird es eine Diskussionsveranstaltung zum Thema LSBTQI und Gleichstellung in der Heinrich-Böll-Stiftung geben und ebenfalls am Dienstag im Anschluss ein Pressegespräch mit der Ministerin, mit deutschen Korrespondentinnen in der Bibliothek der Deutschen Botschaft in Warschau.
Danke. Dazu Fragen, Herr Steiner.
Angesichts des relativ ausgefeilten polnischen Systems der Kinderförderung würde ich gerne wissen, welche Inspirationen sich die Ministerin denn für die Debatte um die Kindergrundsicherung dort abzuholen erhofft.
Also ob es da diesbezüglich Gespräche geben wird, kann ich Ihnen an der Stelle nicht sagen. Ansonsten wissen Sie, dass die Beratungen derzeit im Parlament laufen. Insofern kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob das Thema auf der Reise sein wird.
Ich frage vor allem vor dem Hintergrund, dass Polen relativ viele Leistungen bereits digitalisiert hat in dem Bereich. Gibt es dort spezielle Gesprächspunkte dazu?
Es ist gut möglich, dass es dazu Gespräche geben wird, aber wenn, dann wird das sicherlich spontan sein. Es ist jetzt nach dem aktuellen Plan so nicht vorgesehen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann habe ich Herrn Krämer mit einem neuen Thema.
Ich hätte eine Frage ans Wirtschaftsministerium zum Thema ThyssenKrupp. Da gibt es jetzt den Einstieg eines bekannten tschechischen Investors, relativ überraschend, und vielleicht die Möglichkeit, sogar statt einer Beteiligung im Minderheitsbereich sogar auf einen 50-50 Joint Venture hinzukommen. Frage, wie bewertet die Bundesregierung und das Wirtschaftsministerium diesen Einstieg?
Ja, also das ist zunächst natürlich erstmal eine privatwirtschaftliche Entscheidung, die Partnerschaft von ThyssenKrupp, Steel und dem Unternehmen. Wir haben auch keine Anhaltspunkte dafür, dass dadurch der eingeschlagene Weg zur Dekarbonisierung des Unternehmens in Frage gestellt wird, sondern ganz im Gegenteil. Die Unternehmen bekennen sich beide dazu und wir werden alles Weitere verfolgen.
Nachfrage noch. Haben Sie Anhaltspunkte für irgendwelche Auswirkungen auf Stellen, auf Jobs?
Dazu habe ich keine Anhaltspunkte, nein.
Darf ich noch eine ganz kurze Nachfrage stellen? Für die, also der Staat oder die Bundesregierung ist ja mit ziemlich hohen Milliardenbeträgen investiert über Subventionen. Gibt es irgendwelche Gründe, diese jetzt zu überdenken?
Nein, sozusagen die Förderung, die wir für das Dekarbonisierungsprojekt dort vor Ort leisten, das ist eine Förderung, die an das Unternehmen und an den Standort vor Ort auch gebunden ist. Das heißt, das ist in den Förderbedingungen sozusagen auch geklärt, dass dieses Projekt dort vor Ort umgesetzt werden muss. Und das ändert sozusagen nichts daran, wenn ein anderer Teilinvestor auch im Unternehmen beteiligt ist. Das ändert nichts an dem Projekt und der Verpflichtung.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann wechseln wir wieder das Thema und sind bei Herrn Jung.
Ich wollte mal zu Gaza fragen, Herr Fischer.
Herr Jung, das hatten wir eigentlich am Anfang sehr ausführlich, das Thema. Weiß nicht, Sie waren eigentlich
Da war ja der Besuch von Frau Baerbock in Riad,
das Thema. Ja, aber das Thema war, glaube ich, auch durch Herrn Tufik Nia geweitet. Ich schaue jetzt noch mal in die Runde, weil eigentlich haben wir hier schon die Regel, dass wir die Themen nicht immer wieder in der REC-PK aufrufen. Aber ich schaue noch mal, gibt es danach noch Fragen zu weiteren Themen? Herr Steiner und Herr Tufik Nia, dann würde ich das jetzt zumindest mal vorziehen. Wenn dann noch genügend Zeit ist, machen wir das noch. Herr Steiner.
Ja, geht aller Voraussicht nach auch schnell. Herr Wagner, wo jetzt gerade das BMWK im Sinne der Transparenz so aktiv ist, wollte ich fragen, Ihre Kollegin Frau Ungrath hatte hier bekannt gegeben, dass THE noch in diesem Monat die Zahlen zu dem Speicher, zu der Ausspeicherung der beschafften, über 35C beschafften Gasmengen mitteilen würde. Bis heute ist das meines Wissens nicht erfolgt. Liegen Ihnen inzwischen die Zahlen vor?
Ich habe da aktuell keine Zahlen. Also ich würde Ihnen da nochmal empfehlen, sich ja nochmal dort eine Stelle zu wenden.
Die Anfrage ist nicht das Problem. Die Frage ist immer noch, ob das BMWK nicht selbst auch auskunftspflichtig an der Stelle ist. Denn es handelt sich ja um mit öffentlichen Mitteln beschaffte Gasmengen.
Die sollen im Mai wohl vorliegen. Die Zahlen habe ich gerade aktuell mitgekriegt.
Montag hieß es noch April.
Das hatte ich anders verstanden.
Das Protokoll nicht.
Okay.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann Herr Tufik Nia. Nee, das ist es.
Da war eine Frage zu China. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat gestern bei einer Rede in Berlin die Rolle Beijings im ukrainischen Krieg sehr scharf kritisiert und hat China vorgeworfen, dass es den Konflikt anheizt. Stimmt die Bundesregierung dem zu?
Also Sie wissen ja, dass der Bundeskanzler bei seiner kürzlich erfolgten China-Reise sehr ausführlich auch über das Thema Ukraine und über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine Gespräche geführt hat, unter anderem auch mit dem Staatspräsidenten Xi. Und da war klar, dass beide sich darin einig sind, dass man sich um eine politische Lösung für Frieden in der Ukraine bemühen muss und dass es insbesondere auch an China ist, seinen Einfluss in Moskau in diesem Sinne geltend zu machen, damit ein Ende des russischen Angriffskrieges damit bewerkstelligt werden kann. Das war ein Ziel der Reise. Es wird ja im Sommer eine hochrangige Konferenz in der Schweiz geben und im Vorfeld dieser Konferenz werden China und Europa und China und Deutschland auch sich weiterhin intensiv abstimmen, um dort einer Lösung näher zu kommen. So viel vielleicht würde ich dazu gerne allgemein sagen.
Frau Hoffmann, Diplomatie ist ja eine Sache, aber wenn man ein Land beschuldigt, dass es einen Konflikt anheizt, ist es eine ganz andere Sache. Das heißt, sehen Sie das ähnlich, wie es der Generalsekretär gesagt hat?
Wie gesagt, wir sind unser Ziel ist es, mit China in dem Sinne im Austausch zu sein, dass eben China sich einbringt, um eine politische Lösung des Konflikts zu fördern und vor allen Dingen auch seinen Einfluss auf Russland in diesem Sinne geltend zu machen. Darüber hinaus ist uns sehr wichtig, dass es keine Waffenlieferungen an Russland von China aus geben soll. Das hat die chinesische Führung auch in den Gesprächen so dargestellt. Und ein weiteres Thema waren auch sogenannte Dual-Use-Güter, wo wir auch darauf drängen, dass die nicht an Russland geliefert werden.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass wir als Europäische Union ja auch schon chinesische Unternehmen gelistet haben, die verdächtigt werden,
und auch nachgewiesenerweise Güter nach Russland geliefert haben, die den russischen Kriegsanstrengungen zugutekommen. Insofern ist das ein Thema, was bei den Gesprächen des Bundeskanzlers, aber auch der Außenministerin zum Beispiel am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit der chinesischen Seite schon eine sehr wichtige und auch prominente Rolle gespielt hat. Es kann nicht sein, dass ein Land einen völkerrechtswidrigen Krieg auf Umwegen unterstützt oder zumindest toleriert, dass eigene Unternehmen das tun.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Jung, noch eine letzte Frage heute.
Ja, zur Situation in Gaza. Herr Fischer, lässt nach Kenntnissen der Bundesregierung Israel mittlerweile die gewünschten Mengen an Hilfslieferungen in den Gazastreifen?
Also wir sehen, dass es eine Steigerung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen gegeben hat. Aber auch das haben wir ja hier immer wieder hervorgehoben. Die Hilfe, die in den Gazastreifen derzeit ankommt, reicht nicht aus. Es geht weiterhin darum, mehr Hilfe in den Gazastreifen zu bekommen. Und da ist auch Israel gefordert.
Und zur Offensive in Gaza, die soll ja kurz bevorstehen, laut Axios, dem US-Portal, warten alle nur noch auf Netanyahus Anweisung, dass die Evakuierung der Zivilbevölkerung beginnen kann in Rafah. Erstens, was tut die Bundesregierung gerade noch aktiv, um die Offensive zu verhindern? Dagegen sind sie ja. Und wissen Sie, wo die Zivilbevölkerung aus Rafah hin evakuiert werden soll?
Sie wissen ja, dass wir auf den verschiedensten Ebenen und den verschiedensten diplomatischen Strängen aktiv sind. Ich hatte ja vorhin schon die anstehende Reise der Bundesaußenministerin nach Saudi-Arabien erwähnt. Und Sie kennen auch unsere Ablehnung einer groß angelegten Offensive in Rafah, die, was die Ministerin ja bereits hervorgehoben hat, auch der Bundeskanzler. Und die Ministerin war ja erst in der letzten Woche in Israel und hat ihre Gespräche auch genutzt, um diesen Punkt noch einmal deutlich zu machen. Und diese aktuellen Berichte, nach denen die israelischen Vorbereitungen für eine Bodenoffensive auf Rafah voranschreiten, sehen wir vor diesem Hintergrund natürlich mit sehr großer Sorge. Und auch das hat die Ministerin in ihren Gesprächen deutlich gemacht. Und ich möchte auch noch mal hervorheben, dass auch die G7 in der Abschlusserklärung nach dem G7-Treffen der Außenministerinnen und Außenminister in Capri ihre Sorge über die humanitären Folgen einer Bodenoffensive in Rafah zum Ausdruck gebracht haben. Sie wissen, dass sich in Rafah über 1 Million Menschen aufhalten, die aus anderen Gegenden des Gazastreifens kommen, die von der israelischen Armee aufgefordert sind, die Kampfgebiete zu verlassen und in Rafah Zuflucht gesehen haben. Ihre Versorgungslage ist weiterhin unzureichend. Sie sind von Hunger und Krankheiten geschwächt und es ist derzeit wirklich nur schwer vorstellbar, wie sie an einen anderen Ort fliehen könnten. Unabhängig davon hat Israel natürlich das Recht, sich gegen die Hamas zu verteidigen, aber dabei bleibt der Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten das oberste Gebot. Und wie das jetzt in einer Situation, wie wir sie in Rafah vorfinden können, gelingen soll, erschließt sich uns derzeit nicht.
Ich kann da vielleicht auch noch mal das bekräftigen. Der Bundeskanzler hat ja, genau wie die gesamte Bundesregierung und auch im Namen des Europäischen Rats mehrfach gesagt, dass wir eine Offensive gegen Rafah ablehnen. Und der Bundeskanzler hat ja im vergangenen Wochenende auch mit dem israelischen Präsidenten telefoniert. Und Sie können davon ausgehen, dass diese Position auch deutlich gemacht worden ist.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht und sehe auch niemanden mehr mit Fragen zu anderen Themen. Dann sind wir am Ende der heutigen Regierungspressekonferenz. Danke dafür und ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende.